Heute ist Mittwoch, der 21.05. Ich bin Sally Lisa Starken, eure Informantin, und das sind unsere Themen. Wir sprechen über das Telefonat zwischen Trump und Putin. Dann geht's weiter an das oberste Gericht in den USA. Die haben nämlich eine weitreichende Entscheidung für Venezuela und deren EinwohnerInnen getroffen. Als nächstes gibt's dann noch ein Update aus dem Nahen Osten und dann die Good News. Los geht's!
Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Starken.
Ihr Lieben, wir starten heute mit dem Ukraine-Krieg. Dort wird weiterhin versucht, durch eine Friedensinitiative den Krieg zu beenden. Am Montag haben dafür US-Präsident Trump und der russische Präsident Putin telefoniert. Es war bereits das dritte Gespräch zwischen den beiden. Und wie bereits frühere Gespräche mit Putin über ein mögliches Kriegsende, blieb auch dieses Telefonat laut Trump ohne Ergebnis. Und dazu hat er dann noch gesagt, dass Putin sich auf keine Waffenruhe, einen verbindlichen Zeitplan oder andere Zugeständnisse eingelassen habe. Wenn ihr nochmal wissen wollt, wie wir überhaupt an diese Stelle gekommen sind, hört gerne nochmal in die Folge von Montag rein. Ja, in Trumps Logik, also die Logik, die er hat, sei das Gespräch trotzdem ein Fortschritt gewesen. Trump hat nämlich gesagt, dass er das Gefühl habe, dass auch Putin den Krieg beenden möchte. Ja, ähnlich wie Trump hat sich auch Putin nach dem Telefonat gemeldet und gesagt, dass er das Gespräch ganz nützlich fand. Und dazu hat er betont, dass Russland an einer Waffenruhe interessiert sei, aber man den effektivsten Weg zum Frieden finden müsse. Was auch immer das bedeutet, der effektivste Weg für einen Frieden, meiner Meinung nach, ist ja einfach aufhören, Krieg zu führen. Aber das sieht Putin natürlich anders. Und ob das auch allerdings so stimmt, was er da sagt, ist auch fragwürdig. Vielmehr scheint es ja so, als ob Russland Zeit schinden möchte und den Krieg auch weiterführen möchte. Dafür sprechen zum Beispiel auch die Verhandlungen in Istanbul letzte Woche. Und gleichzeitig hat Trump aber auch Putin irgendwie so ein bisschen indirekt damit gedroht, sich aus den Vermittlungen zurückzuziehen, wenn es zu keinen Fortschritten komme. Mittlerweile kennen wir Trump ja alle eigentlich ganz gut und wissen, dass er diese Meinung auch schnell wieder ändern kann. Die kann er ja tagtäglich ändern, so wie es ihm gerade passt oder ihm gerade nützt. Dann hat er auch noch gesagt, dass er trotzdem die Vermittlung erst einmal weiterführen wird, ohne ins Detail zu gehen. Hat er auch gemeint, dass man in 2 bis 4 Wochen mehr zu den Verhandlungen wisse. Ja, nach diesem Gespräch soll Trump dann die Präsidentinnen aus Italien, Finnland, Frankreich und der Ukraine über das Telefonat informiert haben. Und auch Bundeskanzler Merz und die EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen sollen dabei gewesen sein. Auf X hat von der Leyen der USA für die Bemühungen bei den Verhandlungen gedankt. Und bei dem Gespräch sollen sich die Staatschefs darauf geeinigt haben, die Ukraine weiterhin eng bei den Verhandlungen zu begleiten. Am Dienstag fand außerdem das Treffen der EU-Außenminister in Brüssel statt. Großes Thema dort waren weitere Sanktionen gegen Russland. Bisher hat die EU schon 16 Sanktionspakete erlassen. Im neuen Paket sollen weitere Schiffe der russischen Schattenflotte keinen Zugang in EU-Häfen bekommen. Denn man kann festhalten, dass bei diesen Schattenflotten es gerade Russland gelingt, seine Ölgeschäfte auch unter Umgehung internationaler Sanktionen fortzuführen. Gleichzeitig sollen weitere Personen und mehrere Unternehmen auf einer Sanktionsliste hinzugefügt werden. Ja, neben dem jetzigen Paket haben aber bereits EU-Regierungschefs gesagt, wir brauchen eigentlich noch mehr davon. Und diese Sanktionen müssen dann auch umgesetzt werden, wenn Russland sich weiterhin nicht an eine Waffenruhe halten würde.
Werbung.
Ihr Lieben, habt ihr eigentlich schon mal was vom HK-Effekt gehört? Ich buchstabiere es euch kurz, H-A-K-A. Vielleicht ist euch die Marke ja schon mal untergekommen. Zum Beispiel, wenn ihr schon mal das Gefühl hattet, beim Duscheputzen frei durchatmen zu können, wenn die Gläser sauber glänzen oder wenn es auch keinen bitteren Nachgeschmack vom Spülmittel gibt oder wenn Wäsche einfach so richtig frisch riecht, ohne dass man das Gefühl hat, da ist was Künstliches dabei, künstliche Duftwolken zum Beispiel, wenn Hände nach dem Spülen geschmeidig sind und wenn auch Kinder und Haustiere einfach so über dem Boden toben können und ich mir und ihr euch vielleicht auch dann dabei sicher sein könnt, ich habe das richtige Reinigungsmittel verwendet, dann habt ihr den HK-Effekt und zwar bei den Produkten von HK. Vielleicht habt ihr es in den letzten Monaten schon gehört, ich bin ja auch großer HK-Fan. Was bei mir wirklich täglich zum Einsatz kommt, ist der HK-Allesreiniger. Weniger ist mehr, weil er viel mit wenig erledigt. Da braucht ihr wirklich nur so wenige Tropfen und ihr habt ein super Putzergebnis. Und genauso ist es, wie ich es gerade schon mit der Wäsche gesagt habe, das Colorwaschmittel von HK. Das wäscht fasertief, auch bei niedrigen Temperaturen. Das schützt Farben und ist frei von unnötigen Reizstoffen, besonders hautverträglich. Und dann gibt es ein Lieblingsprodukt von mir und das ist die Euterpflege. Damit creme ich mir wirklich fast alles ein. Füße, Hände, Körper und das liebe ich einfach nur. Wenn ihr also auch diesen HK-Effekt spüren wollt, also dieses gute Gefühl nach dem Putzen und Waschen, wenn alles frisch und sauber ist und ihr wisst, ihr habt das Richtige benutzt und euer Zuhause strahlt, die Wäsche frei von Duftstoffen ist und die Haut sich einfach nur wohlfühlt, dann kann sich auch euer Gewissen wohlfühlen. wohlfühlen, dann seid ihr hier gerade genau richtig, denn ich habe was für euch. Ihr bekommt mit meinem Code INFORMANTIN15 15% auf das gesamte Sortiment von HK. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit diesem guten Gefühl auf der Haut, in der Luft, im Kopf. Und alles Weitere dazu findet ihr wie immer in den Shownotes.
Werbung Ende.
Wir bleiben noch mal so ein bisschen bei Trump, aber mit einem anderen Thema. Denn in den USA, da ist eine weitreichende Entscheidung getroffen worden für mehr als 350.000 Menschen. Bei den Menschen handelt es sich um Venezolanerinnen. Die haben zur Regierungszeit vom ehemaligen Präsidenten Joe Biden nämlich eine Einstufung als Schutzbedürftige bekommen. Diesen Status nennt man Temporary Protected Status. Der wird Menschen gegeben, die nicht in ihre Heimatländer zurück können, weil zum Beispiel Krieg dort herrscht oder auch eine schlimme Naturkatastrophe. Und mit diesem Status konnten Menschen aus Venezuela in den USA leben, ohne Angst vor Abschiebung. Und wenige Tage bevor im Januar Trump sein Amt als Präsident angetreten hatte, hat Joe Biden diesen Schutzstatus um 18 Monate verlängert. Eigentlich. Und Biden hat auch erklärt, dass Abschiebungen zu riskant seien, weil es in Venezuela zu viel wirtschaftliche und politische Turbulenzen gebe. Die Trump-Regierung hat, wie wir uns alle denken können, diese Anordnung gestrichen. Ihr erinnert euch bestimmt noch an den Wahlkampf letztes Jahr und schon damals hat Trump ein härteres Vorgehen gegen irreguläre Migration angekündigt und auch relativ viel schon davon umgesetzt. Und auch im Februar hat das Heimatschutzministerium schon gesagt, dass das den Venezuelerinnen ab April nicht mehr zustehen solle. Und diesen Plan hat der Richter Edward Chen aus San Francisco jetzt blockiert. Der hat nämlich gesagt, dass der Plan rassistisch sei und VenezuelanerInnen als Kriminelle darstelle. Nach der Blockade hat die US-Regierung dann einen Eilantrag an den Supreme Court eingebracht. Und der Supreme Court hat jetzt entschieden, dass die Regierung grundsätzlich VenezuelanerInnen abschieben darf. Wichtig zu wissen ist aber, dass diese Entscheidung noch nicht endgültig ist. Es wird wahrscheinlich noch eine Berufung geben. Ja, bei so einem Berufungsgericht, da handelt es sich um ein Gericht, das die Entscheidung und Verfahren der anderen Gerichte überprüft. Und damit soll dann sichergestellt werden, dass die Verfahren fair ablaufen und Gesetze richtig angewendet werden. Ja, und genau dieses Gericht wird sich jetzt mit der Begründung der Regierung für die Abschiebung befassen. Es ist ein Hin und Her und wir können nur an alle VenezuelanerInnen in den USA denken. Im Nahen Osten hat die israelische Armee Ende letzter Woche ihre neue Großoffensive gestartet. Bei der militärischen Operation greift Israel den Gazastreifen aus der Luft und gleichzeitig auch vom Boden aus an. Und aus dem Gazastreifen wurde berichtet, dass bei den Angriffen in der vergangenen Woche täglich Dutzende Menschen ums Leben gekommen sind. Gleichzeitig hat die israelische Armee einen beispiellosen Angriff auf die Stadt Khan Yunis angekündigt. Dieser Angriff diene dazu, gegen die Hamas vorzugehen. Vor dem Angriff wurde die Zivilbevölkerung aufgefordert, die Stadt zu verlassen. Man muss aber auch sagen, diese Menschen sind hier einfach komplett mittellos. Und während Israel den Gazastreifen weiter angreift, hat es am Sonntag Neuigkeiten aus dem Büro des Ministerpräsidenten Netanyahu gegeben. Dort wurde angekündigt, dass eingeschränkte Hilfslieferungen erneut in den Gazastreifen geliefert werden dürften. Das ist ein Riesenfortschritt, weil die Regierung das ja seit 3 Monaten einfach blockiert hat. Und Netanyahu hat erklärt, dass zuerst nur minimale Mengen an Lebensmitteln in den Gazastreifen gebracht werden dürften. Und in der Zukunft sollen dann Hilfsgüter auch auf Mehl, Treibstoff, Babynahrung, das soll alles ausgeweitet werden. Und es soll dann auch einen weiteren Schritt geben mit einem neuen System, mit dem die Hilfsgüter an wenigen Standorten im Gazastreifen verteilt werden sollen. Und diese Standorte sollen laut Netanyahu bereits in den nächsten Tagen aufgebaut werden. Ja, das ist alles in einer neuen humanitären Zone, so sagt man, in der Stadt Rafah. Und da soll man dann sicherstellen, dass sich in diesen Zonen keine Hamas-Mitglieder befinden. Und die israelische Armee will die Menschen vor dem Betreten kontrollieren. Es gibt auch ein Erklärvideo dazu, aber trotzdem kann man einfach sagen, das reicht natürlich hinten und vorne nicht. Laut dem UN-Nothilfekoordinator Fletcher durften bisher einfach nur 9 LKWs mit Hilfsgütern in den Gazastreifen fahren. Und auch wenn Fletcher die Entwicklung begrüßt, sagt er natürlich auch, 9 LKWs, das reicht doch nicht aus für 133.000 Menschen, die gerade an katastrophalem Hunger leiden. Und laut dem IPC wird die Zahl in den kommenden Monaten auf 345.000 steigen. Dass da 9 LKWs zu wenig sind, das wird auch von vielen AußenministerInnen so gesehen. Das Auswärtige Amt zum Beispiel fordert zusammen mit 21 weiteren AußenministerInnen die vollständige Wiederaufnahme der Hilfen für den Gazastreifen von Israel. Neben Aufforderungen gibt es aber auch bereits Drohungen aus Frankreich, Kanada und Großbritannien gegenüber Israel. Und es wird auch immer öfter über einen Genozid gesprochen. Danach brauchen wir noch die Good News. Nach massiven Protesten der Bevölkerung setzt die kanarische Insel Teneriffa ein klares Zeichen für nachhaltigen Tourismus. Künftig gelten Obergrenzen für Besucherzahlen in sensiblen Naturräumen, etwa im geschützten Anaga-Gebiet im Norden der Insel. Reisebusse, die besonders groß sind, sind da nicht mehr erlaubt, private Autos nicht mehr. Und das alles soll dann ersetzt werden durch umweltfreundliche Shuttles. Und wer jetzt Spaniens höchsten Berg dort besuchen möchte, der braucht ab 2026 nicht nur eine Genehmigung, sondern zahlt auch eine Ökosteuer. Die Einnahmen fließen direkt in den Naturschutz. Insgesamt sollen 219 Millionen Euro investiert werden. So bleibt die einzigartige Natur Teneriffas erhalten für Mensch, Tier und kommende Generationen. Und wenn man sich was Schönes angucken will, dann kann man vielleicht auch diese Steuer dafür zahlen. Das finde ich richtig gut. Ihr Lieben, das war schon wieder für heute. Ihr findet wie immer alle Quellen und Informationen in den Shownotes. Informiert euch selbst, sprecht darüber und bildet euch unbedingt eure eigene Meinung. Ich freue mich wie immer über jede Nachricht von euch. Abonniert den Podcast, drückt auf die Abo-Glocke und wir hören uns dann am Freitag wieder, denn irgendwas passiert ja immer. Bis dann.
Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Starken. Eine Produktion von Sally Lisa Starken. Redaktion Sally Lisa Starken. Ton Marius Fraune. Und Schnitt Alexander Horst.